So, was hast du dir denn für ein Getränk eigentlich mitgebracht? Wo sitzt du da überhaupt?
Ich sitze in der Garage tatsächlich.
In der Garage.
Ja, doch.
Wasserrohrbruch im Haus.
Fast. Es hört sich eher so an, wie als würde ein Zug durchs Haus fahren. Nee, meine Tochter, die ist da, wenn die aufwacht, dann schreit die alles zusammen. Die hätte dann wahrscheinlich nur unsere Aufnahme gestört. Und deswegen habe ich mir gedacht, setze ich mich doch ins Auto.
Echt, du sitzt wie El Bundy
Und
in der Garage im Auto.
ich sitze wie El Bundy in der Garage im Auto, genau. Ich habe nicht mal das Tor runtergemacht. Also wenn irgendwelche Leute ans Auto klopfen, dann weißt du, was los ist.
Ich wundere mich darüber gar nicht mehr. Aber was trinkst du denn? Hast du dir was zu trinken mitgebracht?
Ja, ich habe mir was zu trinken mitgenommen, und zwar ein Gösser Naturradler
Ah,
in der
Gösser aus
praktischen
Österreich, ne?
0,33er Flasche. Bitte?
Ist doch aus Österreich, oder?
Gösser kommt aus Österreich, ja. Ich weiß jetzt leider nicht genau woher, aber ja,
Ja, ist
es ist
total
ein
lecker.
österreichisches Bier, ja.
Ja, find ich gut, finde ich gut. Ich bin ja seit einiger Zeit alkoholfrei unterwegs und trinke heute ein Schöfferhofer alkoholfrei. Und man macht ja im Podcast keine Werbung. Deswegen sage ich auch nicht, wo ich es gekauft habe.
Okay.
Ja, ich glaube, wir fangen mal an, oder? Was hältst du davon?
Gerne,
Ja, fangen wir mal an.
gerne.
Ja, also geht los.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute geht es um meine Lieblingssportart. Beziehungsweise heute geht es ein bisschen auch um Fashion, es geht um Spaß, es geht um Reisen, glaube ich, geht es auch ein bisschen. Also wir haben heute jemand dabei, der mal auf Reise war. Und naja, aber ich will erstmal so ein bisschen so Hockey-Feeling aufbauen. Deswegen bin jetzt gerade hier in so einer Eishockeyhalle und wie sagt man, der Organist, der sitzt gerade hinter der Orgel und ach, Organist, leg doch einfach mal los. Jetzt sind wir richtig in Eishockey-Stimmung. Ja, und heute habe ich mir einen wirklich sehr, sehr, sehr interessanten Gast eingeladen aus einem Milieu, was wir, glaube ich, im Podcast so in der Form noch nicht hatten. Er hat eine Eishockey-Modelinie aufgelegt, die nennt sich Rinksuit. Und die gibt es, glaube ich, so seit etwa, ich glaube, 2 Jahren, wenn ich jetzt so ein bisschen gut geforscht habe. Wenn nicht, wird er mich gleich mal korrigieren. Er wackelt schon mit dem Kopf. Ich möchte ihn schnell vorstellen. Es ist Hajo Arendt. Hallo, Hajo.
Hi, guten Abend. Hi.
Und du sitzt da tatsächlich jetzt in deinem Auto in der Garage und redest mit mir über Mode. Hast du auch noch nie
So
gemacht, oder?
ist es. So ist es, ja. Hört sich komisch an, ist aber so, ja.
Wie lange gibt es Ringsuit?
Ringsuit an sich gibt es seit letztem Jahr, Januar, Schrägstrich Dezember, so ungefähr.
Okay, aber dann sind wir jetzt im zweiten Jahrgang, so kann man sagen.
Genau, im zweiten Jahr, so kann
Ja.
man sagen, ja.
Ist
Also
der.
eineinhalb Jahre fast, ja.
Ich habe jetzt leider nicht das Ringsuit-T-Shirt an, was ich besitze. Ich habe ja, glaube ich, inzwischen schon zwei. Aber steht da irgendwo Established 2020 drauf?
Ja.
Ah, dann kann man also das sozusagen immer auch in Verbindung bringen mit so anderen Dingen, die in diesem Jahr passiert sind.
Das kann man machen, ja. Ich glaube, das Jahr 2020 wird den meisten auch so in Erinnerung bleiben, denke
Vielleicht in vielen, vielen Jahren, wenn Ringsuit dann ein globales Unternehmen ist, werden die Leute eher an Ringsuit denken als an irgendein anderes Zeug. Aber du
Das wäre
hast ja
schön.
natürlich wahrscheinlich, jetzt greife ich schon mal ein bisschen vor, hast dir das natürlich den Start von deiner Marke auch ein bisschen anders vorgestellt, oder?
Ja, klar. Also es war wie bestellt schon fast. Also ich habe den Shop online gestellt und ich meine, 2-3 Monate später ging das dann alles los. Ich weiß gar nicht mehr, im März, glaube ich, waren die ersten Corona-Fälle ja dann. Genau, und dann habe ich mir schon gedacht, oh ja, das geht echt richtig gut los. Dann ist ja auch relativ schnell alles, was so, was Hockey im Breitensport, sage ich jetzt mal, so betrifft und Amateursport, abgesagt worden und das wurde immer besser im Endeffekt.
Wo kommst du her?
Gebürtig komme ich aus der Nähe des schönen Bielefelds. Bielefeld. Und bin aber mit 6 Jahren. Ja, bitte?
Wohnen da Bielefeld?
Bitte?
Wo, hast du gerade Bielefeld gesagt?
Bielefeld, ja, genau. In der Nähe von Bielefeld.
Welche Ecke?
Erfurt bin ich geboren. Ich habe dich jetzt ganz schlecht verstanden.
Ah, okay, sorry. Du bist wo geboren?
In Herford, in der Nähe von Bielefeld.
Kenne ich. Ich hatte meine Freundin in Bad Salzuflen, daher kenne ich Bielefeld. Aber es ist wahrscheinlich nach deiner Geburt gewesen.
wahrscheinlich habe ich auch nicht immer da gewohnt. Also mit 6 Jahren sind meine Eltern dann mit mir nach Bayern umgezogen. In das schöne Altötting. Jedem gläubigen Katholik wird das jetzt was sagen. Den meisten Leuten nicht. Das ist östlich von München Richtung österreichischer Grenze.
Also Richtung Burghausen, so ganz grob? Oder eher Richtung Regensburg?
Ja, genau. Burghausen ist genau richtig. Also
okay.
Wackburghausen für die Fußballfans ist da der nächstgelegene Club, der es mal bis zur zweiten Liga, glaube ich, geschafft hat, eine Saison. Genau, aus der Gegend komme ich und bin da aufgewachsen, ja.
Und das ist eine Hockey-Gegend. Hast du selber als Kind schon Hockey gespielt?
Ich würde nicht sagen unbedingt Hockey-Gegend. Ich meine, Bayern vielleicht generell ein bisschen mehr als nördlich. Aber ich würde nicht sagen explizit eine Hockey-Gegend. Aber ja, als Kind war es halt was jeden Winter eigentlich, dass die Feuerwehr ausgerückt ist und dann haben sie irgendeine Fläche nass gemacht und da wirklich Eis aufgespritzt.
Echt?
Und
ach, krass.
Das ging relativ lang so. Das ist ganz witzig, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass das dann, ich glaube, mit 12, 13, 14 irgendwie sowas, dann kamen die Winter, wo es dann nicht mehr ging. Aber davor eigentlich regelmäßig.
Ach, krass.
Jeden Winter.
Für mich hier als Preußen ist das natürlich, bei uns löscht die Feuerwehr irgendwelche Brände und bei euch macht sie Eis. Das finde ich natürlich irgendwie sehr schön.
Ja.
Ganz andere Kultur. hattest du so als Kind auch schon so einen Eishockey-Club oder einen Eishockeyspieler, wo du gesagt hast, boah, den fand ich richtig klasse oder da bist du regelmäßig hingegangen?
Nee, eigentlich nicht. Es war, der erste Kontakt war ganz witzig, eigentlich mit den Kölner Haien. Ein Kumpel, der da immer mitgezockt hat, der hatte, boah, ich weiß es gar nicht mehr, was das jetzt für ein Verwandtschaftsgrad war, aber da hat irgendeiner bei den Kölner Haien entweder in der Jugend gespielt oder hat sogar die erste Mannschaft geschafft. Und das war so der erste Club, glaube ich, wo ich ein Eishockey-Trikot gesehen habe damals. Und eigentlich die Eishockey-Clubs, die ringsrum waren, das vielleicht sagt einigen Leuten jetzt noch Waldkraiburg was. Mhm. Das ist so einer der Clubs da in der Nähe, der aber auch nie hochklassig gespielt hat. Und wenn man dann ein bisschen weiterfährt, dann ist es halt Landshut, Rosenheim, sage ich jetzt mal, wo es dann interessant wird. Und ja, Landshut ist ja ein Name.
Auf jeden Fall. Und Rosenheim als ehemaliger deutscher Meister Ende der 80er Jahre ja auch. Das war so auch so meine Zeit, wo ich so angefangen habe. So, ich glaube, 87 war ich das erstmal hier in Berlin beim Eishockey, bei den Preußen damals. Das war doch zweite Liga. Und dann hatte ich so Mitte der 90er, Anfang der 90er zum DEL-Start, so in der Zeit, so meine Hochzeit mit Eishockey in Berlin. Dann hat es mich leider verlassen. Seit ein paar Jahren hat es mich wieder gepackt. Jetzt nochmal zu dir mit deiner Eishockey-Leidenschaft. Wie ging es denn los, dass du sozusagen auch wirklich Eishockey für dich als ganz besondere Sportart wahrgenommen hast?
Ein schleichender Prozess eigentlich. Wie gesagt, also als Kind war es immer so ein Hobby eigentlich. Bin dann, ich wollte dann auch selber anfangen. Also ich hab's nie irgendwie ausbildungsmäßig in einem Verein oder sowas gespielt. Wirklich nur mit den Kumpels. Ich wollte anfangen und da haben ganz klassisch meine Eltern gesagt, boah, jetzt kaufen wir dir hier die teure Ausrüstung und dann spielst du 2 Wochen und dann liegt die Ausrüstung in der Ecke so quasi. Und deswegen bin ich da eigentlich nie dazu gekommen. So wirklich. Ja, und über die Jahre war es dann eigentlich so, dass ich immer wieder mal damit in Kontakt gekommen bin. Wie gesagt, in Waldkraiburg dann und später im Studium, da war ich in Landshut, dann öfters im Stadion. Nach dem Studium bin ich dann nach Ingolstadt. Ingolstadt ist dann auch irgendwann Meister geworden. Also es waren immer irgendwie Städte, wo dann auch der Eishockey irgendwo präsent war. Und so hat mich das dann eigentlich sukzessive ist das dann größer geworden. Genau, und so ging das immer weiter.
Und ich muss jetzt mal fragen, was machst du eigentlich? Also ich glaube, Ringsuit ist noch nicht ganz deine Einzelernährung. Was machst du so beruflich?
Nee, ich bin bei einem größeren Autohersteller hier in Ingolstadt angestellt.
Muss mal überlegen. Ich komme nicht drauf. Aber und was machst du da?
Ich bin da im Product Engineering, wie man in Bayern sagt, Produktplanung, Logistik. Hat überhaupt gar nichts mit Eishockey, noch weniger mit Design, noch weniger mit irgendwas mit Mode zu tun.
Und jetzt lass noch mal ein bisschen auf die Wurzeln von Ringsuit kommen. Also wir hatten vor ein paar Wochen schon mal kurz miteinander telefoniert, deswegen so ein bisschen. Muss ich jetzt immer wieder doof tun und nochmal neu fragen, aber tatsächlich, wie fing es dann an, dass du auf Ringsuit gekommen bist? Und erzähl mal.
Ja, es ist eigentlich eine ganz zurückblickend eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte, in der Tat. Wie gesagt, ich bin hier in Ingolstadt bei Audi angestellt und über Audi bin ich dann vor einigen Jahren, habe ich die Möglichkeit bekommen, nach Peking zu gehen. Und meine Frau, damals noch Freundin, ist schon einige Zeit vor mir nach Peking gegangen, hat dann dort schon das Arbeiten angefangen und ich bin in Ingolstadt gesessen und anscheinend war mir so langweilig, dass ich auf die wildesten Ideen gekommen bin und habe mir dann gedacht, dieses ganze Eishockey, ich bin dann auch regelmäßig im Stadion gewesen und alles ringsherum hat mich dann immer mehr auch interessiert, jetzt auch gerade hier in Ingolstadt. Und habe mir dann gedacht, was könntest du dann in Peking machen, um auch wirklich irgendwie außerhalb dieser deutschen Expatriate-Blase da vielleicht auch Anschluss zu finden. Mhm. Und bin dann durch Zufall auf die Pekinger Beer League gestoßen, also eine Eishockey-Beer League von sehr vielen Expats, die da in Peking einfach eine riesen Liga aufgebaut haben. Hab mir dann selber Equipment gekauft, gebraucht,
in Peking?
Alleine. Nee, das war tatsächlich noch in Deutschland.
Vor Peking wusstest du schon, du willst da drüben Hockey spielen.
Ja,
in der Bierliga.
Genau. Das war mein. Also im Nachhinein, das klingt ziemlich bescheuert. Ich glaube, war es auch. Aber das war wirklich der Plan. Hajo findet Anschluss in Peking über eine Eishockey-Beer League und muss sich erst wieder so. Also Schlittschuhfahren musste ich mir jetzt nicht beibringen, aber natürlich, wenn du länger nichts mehr gemacht hast, länger nicht mehr auf dem Eis gestanden bist, dann ist das natürlich erstmal ein großer Schritt. Und war dann einfach sehr, sehr oft auf dem Eis hier in Deutschland und dann dort in Peking auch. Bei denen kannst du auch im August bei 38 Grad draußen, kannst du auch dir noch Eiszeiten nehmen. Das ist gar kein Thema. Genau, und so kam das dann, dass ich dann wirklich in dieser Bierlig mitgemacht habe. Darüber auch wirklich sehr, 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 sehr interessante Leute auch kennengelernt habe. Und wie gesagt, was die da drüben abgefeiert haben in dieser Bielik, das war gigantisch.
Ich hab noch mal eine Frage. Was ist denn, also was, warum Bier League? Also weil die am Ende immer Bier getrunken haben oder ging es um, konnte man Bier gewinnen?
Ich kann es nicht sagen. Also das ist irgendwie so ein feststehender Begriff. Bier League, es heißt einfach Bier League. Keine Ahnung, also es heißt, glaube ich, in Kanada und in den USA auch Bier League, wahrscheinlich weil dabei und danach und immer Bier getrunken wird, das kann gut sein. Ja.
Ich sollte hier auch eine Bierliga in Berlin gründen.
Ja, sollst du machen. Nein, wie gesagt, also echt eine ziemlich crazy Story am Ende und die Jungs, die da drüben diese Liga organisiert haben, die haben mich wirklich dann auch beeindruckt, also Da wurde eine Draft-Party gemacht, um die Leute, die in dieser Liga mit auf die Mannschaften zu verteilen. Merchandise gemacht und alles Mögliche. Also wer meinen Namen googelt, der findet auch noch mein tolles Draft-Foto.
Ich hab's gesehen.
das ist unglaublich. Also was die da aufgezogen haben, also mit welcher Leidenschaft die. Dieses Thema Eishockey einfach vorantreiben und da eine Community ringsherum bilden, das war wirklich beeindruckend. Also sehr, sehr viel Herzblut drin gesteckt.
Und waren da auch Chinesen bei dir, die da mitgespielt haben? Oder war das rein nur quasi die ganzen Ausländer, die dort irgendwie gearbeitet haben und am Feierabend irgendwie eine Abwechslung brauchten?
Wenig. Also es wurde dann immer mehr in der Zeit, in der ich da war. Gerade auch viele Kids, also viele Amerikaner und Kanadier haben sich dann bereit erklärt, die kleinen Kinder dann zu trainieren. Und da waren dann auch viele Chinesen dabei. Und ein paar waren so auch dabei. Es ist dann immer, ja, kommt ja immer auf beide Seiten drauf an. Aber ich glaube, die Verständigung hat dann, sag ich jetzt mal, unter den Westlern irgendwie besser funktioniert, warum auch immer. Als dann mit den Einheimischen, komischerweise.
Aber erzähl jetzt mal so ein bisschen, wir haben ja jetzt auch gerade am Anfang diese Hockey-Orgel gehört. Ich würde jetzt mal schätzen, du erzählst jetzt diese Geschichte von China, auch weil es so ein bisschen auch um Eishockey-Kultur geht und um so ein gewisses Gefühl, was man hat. Also diese Hockey-Orgel, da denke ich immer sofort an 70er-Jahre Hockey-Filme, keine Ahnung, hier die Jungs mit den Hornbrillen, ne, die immer alle Leute verprügeln, und dann läuft ja auch permanent irgendeine Hockey-Orgel. Und so eine gewisse Coolness schwingt dabei auch trotzdem mit. Liegt da so ein bisschen der Hase begraben, also an der Stelle?
Ja, Coolness, ich weiß nicht, ob Coolness das komplett umfasst. Es war, wie gesagt, es ist eher so ein, ja, wie ein Lebensgefühl. Ich schreibe es auch oft oder ich habe es auch auf unserer Seite. Es ist einfach ein Lebensgefühl. Es ist ein Lebensgefühl wie Surfen, wie Snowboarden, wie Freeriden, also was man möchte, was man jetzt wirklich so ein Sport, den man auch mit einem Lebensgefühl irgendwo verbindet, sage ich jetzt mal.
Was macht nur, das aus? Beschreibt man dieses Lebensgefühl? Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Was sind so Bestandteile von diesem Lebensgefühl?
Was du drüben auf jeden Fall kennengelernt hast, ist einfach der Spaß an dem Spiel. Also es war, ich habe das hier, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist oder wie auch immer. Also es war hier immer so eine, oder ist hier oft so eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter, so eine Verbissenheit irgendwo. Das war bei den Kollegen dort natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, keine Frage. Aber es war immer Spaß dabei. Also immer sehr, sehr viel Spaß und Hauptsache man ist zusammen, Hauptsache man erlebt was zusammen, Hauptsache man ist auf dem Eis zusammen, dieses, was vielleicht auch ein bisschen zu oft bemüht wird, dieser Teamgedanke, der da bei den Nordamerikanern sehr, sehr im Vordergrund steht, was ich so mitbekommen habe. Ja, und wie gesagt, es hält so diese Community da auch ein Stück weit zusammen. Und das hat mich da sehr beeindruckt. Das ist was anderes als vergleichsweise jetzt hier mit Eishockey oder auch mit Fußball, so wie ich es mitbekommen habe. Das ist für einige natürlich das Leben, ganz klar. Aber irgendwie ja kein Lifestyle. Also weißt du, wie ich meine, wenn ich jetzt surfe, dann hast du den langhaarigen, braun gebrannten.
Ja, also ich glaube, das ist so Freiheit.
Beachball vor dir.
Also ich würde es mal so vergleichen, aus meiner Perspektive. Während ich bei deutschen Eishockey-Clubs oder Fußballclubs so an so Vereinsleben denke, so an Vereinsmeierei und so weiter, ist das, was du beschreibst, also jetzt mit den Surfern oder Skater und da so als Vorgriff auch schon so ein bisschen auf dein Design, was du gewählt hast, da schwingt eine gewisse Freiheit mit. Und so geht es mir vielleicht auch ein bisschen bei den Amerikanern, ne? Oder bei den Kanadiern. Ja. Wenn da ein See zugefroren ist, dann kann da jeder auf. Und dann gibt es da keine Struktur drumherum, sondern es ist ein natürlicher Drang, dieses Spiel zu spielen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, gerade was du gerade gesagt hast mit den zugefrorenen Seen, dieses Bild, was man da einfach hat, was man auch transportieren kann. Also jetzt halt auch gerade, wenn ich jetzt von mir rede als Marke, du kannst einfach ein Bild, ein Gefühl transportieren darüber. Deswegen auch immer dieser schöne Vergleich mit den Surfern oder Skatern. Es ist, ja, wie du sagst, es ist irgendwo ein Stück weit auch nicht irgendwie im Verein organisiert, sondern du schnappst dir deine Schlittschuhe, du schnappst dir einen Freund und deinen Schläger und dann gehst du auf den See und zockst einfach. Und darum geht's.
Ja.
Und das ist dieses Gefühl, das dann auch transportiert werden soll.
Und hast du dieses Gefühl durch die Kollegen in China dann erstmal das erste Mal gespürt oder gab es da vorher auch schon so ein, quasi, war die Saat schon früher gelegt bei dir?
Ja, also ich muss mich nicht in der Form. Also hier war es eher dieses vergleichbar mit dem Fußball. Es ist ein geiler Sport. Es ist es macht einfach Spaß zuzusehen. Es ist toll, aber nicht dieses ringsrum, dieses Gefühl kam wirklich erst also durch diese Leute, mit denen man dann auch Zeit verbringt in der Kabine. Beim Feiern ist, also die versprühen das so ein Stück weit auch. Mhm. Das habe ich dort erst wirklich so richtig kennengelernt.
Ja, also die Amerikaner oder ja, die Nordamerikaner haben definitiv nochmal eine ganz andere Feierkultur als wir. Also das ist natürlich alles ein Stück weit oberflächlicher, aber irgendwie ja, ist es dadurch auch, man fühlt sich nicht so gebunden und das ist, glaube ich, man fühlt sich auch im Verhältnis zu den Leuten irgendwie ein bisschen freier.
Ja, klar. Ich meine, das ist immer, das muss jeder ja auch für sich selber entscheiden. Aber du hast schon recht, es ist vielleicht ein Stück weit oberflächlicher, vielleicht auch aufgesetzt teilweise, weiß ich nicht. Muss man auch mögen. Es ist lauter, es ist alles. Aber ich meine, das ist ja auch nicht der Punkt, um den es dann in dem Fall geht, sondern einfach, wie gesagt, dieses: Hey, du gehst raus und gehst zocken.
Warst du früher auch schon mal in Nordamerika, also Kanada oder in den ja, nordöstlichen Bundesstaaten in der USA, um dort auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl vor Ort schon mal so ein bisschen zu schmecken, zu riechen, zu fühlen, also quasi deine Sinne auch in diese Richtung tatsächlich mal auszustrecken und das mal auszuleben?
Vor diesem Peking-Aufenthalt nicht, danach. Ich habe danach sogar in Boston geheiratet. Das war auch eine super Aktion. Und wir sind dann noch, ich glaube, 3 Wochen durchs Land gereist, durch Nordamerika und Kanada. Und da schnappst du schon einiges auf. Dann danach war ich nochmal selber alleine, also ganz alleine, 2 Wochen, glaube ich, in Kanada und habe da Calgary, Edmonton und die Nationalparks ringsherum unsicher gemacht und ja, es ist schon so. Es ist einfach ein Stück weit eine andere Welt. Sagen wir dahingestellt, ob besser oder schlechter. Es hat wahrscheinlich jede Welt sowas für sich und auch was wieder. Nee, aber ja.
War das auch deine erste Amerika-Reise, als du dann da geheiratet hast oder warst du früher schon öfter in Amerika?
Nee, das war die erste. Das war die erste Amerika-Reise.
Ich erinnere mich noch an meine erste Reise, das war vor 10 Jahren, 2011, da war ich New York, dann sofort nach Montreal gefahren, da glaube ich 2, 3 Nächte geblieben und dann über die großen Seen, Chicago, Illinois und wieder zurück nach New York und das war sozusagen meine erste Konfrontation mit dem American Way of Life, auch die kanadische Variante davon, sowohl die franco-kanadische als auch die anglo-kanadische. Und trotzdem habe ich da zum Beispiel für mich gelernt, es gibt viele Vorurteile, die sich bestätigt haben, aber andere wiederum überhaupt nicht. Und dazu gehört auch diese Leichtigkeit, diese Zugeneigtheit der Leute, der Service-Gedanke und dass man eigentlich dass man das schon wirklich sehr gut leben kann. Und in Montreal fand ich es natürlich wirklich, also ich habe an jeder Straßenecke Gänsehaut bekommen, weil gefühlt an jeder Ecke steht irgendwie eine Statue vom Eishockeyspieler der Montreal Canadiens, also im Einkaufszentrum in diesem unterirdischen, weiß nicht, ob du da mal warst in Montreal, das so 9 Etagen unter der Erde liegt und im Winter kannst du halt einfach da ins Kino gehen oder so. Und mittendrin steht ein Eishockey-Torwart der Canadiens und dann irgendwo in der Stadt ja, das Wappen der Canadiens und da das letzte Mal, wo ich in Amerika oder in Montreal war Da saßen wir bei irgendwo bei Meckes und oben an der Decke, was läuft bei uns, wenn der Fernseher läuft irgendwie, da läuft wahrscheinlich NTV oder Maximum irgendwie Sport 1 oder so ein Mist. Und da liefen die Canadiens gegen die Maple Leafs. Und ja, da habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich bedeutet. In einem anderen Land, wo Eishockey die absolute unangefochtene Nummer 1 ist. Und ja, das hat für mich sinnlich eine Menge Türen zum nordamerikanischen Eishockey auch aufgestoßen. Das fand ich wirklich bezaubernd. Hast du so eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Ja, wie gesagt, also du hast es echt gut beschrieben. Es ist einfach mit jeder Pore leben die das Ganze. Also es ist ja auf der anderen Seite vergleichbar, denke ich mal, mit Fußball bei uns. Also es ist ja hier auch, wo du hinguckst, ist es halt Fußball. Es ist halt einfach anders. Aber ja, es ist auf jeden Fall echt schön zu sehen, wenn du da drüben bist und auch in Boston da am Stadion vorbeifährst. Da ist diese Statue ja von Bobby Orr, wo dann hier nach diesem Tor da springt und so. Und das ist schon echt beeindruckend alles, muss man schon sagen. Auch die Stadien. Also mir jetzt das erste Mal, wo ich da reingegangen bin, es war auch in Montreal, das war so vor der Saison so ein Trainingsspiel, da hat so weiß gegen rot quasi gespielt und du konntest für $5 da in das Stadion, ist das Bell Center?
Ja, genau. Da draußen ist ja auch dieser ganze Parcours mit Statuen und auf dem Boden eingraviert und eine Statue mit allen Canadiens-Spielern, die jemals für die Canadiens gespielt haben. Ja. Mega, mega beeindruckend. Also
ja, brutal. Also ich meine, dann auch dieses Stadion innen drinnen, also ich weiß nicht, wie viele Leute da reingehen, aber das ist wirklich beeindruckend. Mhm. Auch wenn du durch die Vororte fährst, überall hängt eine Canadiens-Fahne am Haus, das ist schon wirklich cool.
Lass uns noch mal jetzt wieder auf Ringstu zurückkommen. Wie ist überhaupt wir waren jetzt in China, du hast in Nordamerika geheiratet und aber was hat das jetzt am Ende mit Ringsuit dann tatsächlich zu tun? Also was ist sozusagen der nordamerikanische Stil, der dann am Ende in Ringsuit gelandet ist?
Der Stil, ich weiß nicht, ob es der Stil ist. Es ist das dieses Gefühl, was damit transportiert werden soll. Also ich meine, damals, ich bin zurückgekommen und war halt, wie gesagt, von diesem ganzen Hockey angefixt, wollte hier spielen, wollte das Ganze vorantreiben, wollte das so ein Stück weit auch so machen, wie ich es da drüben konnte. Aber das ging nicht, weil du hier, wie gesagt, das ist eine ganz andere Kultur. Es ist einfach auch nicht so groß. Das ist einfach so und dachte mir, warum eigentlich nicht und das war eigentlich so der erste Funke von Ringsuit, sage ich jetzt mal, einfach zu sagen, hey, das war so eine krasse Erfahrung. Ich glaube dieses Gefühl, das kann hier auch zünden und das kannst du hier auch noch vorantreiben. Und wie gesagt, aus diesem Gedanken heraus entstand eigentlich dann Ringsuit am Ende.
Aber das ist spannend. Also du machst ja eigentlich einen ganz anderen Job. Du bist in der Automobilindustrie tätig. Und das ist ja etwas, wie gesagt, Textilien, Mode, dann auch noch was mit Hockey, was ja in Deutschland also definitiv nicht die Nummer 1 ist. Also du kommst zurück und du hast quasi, das ist sozusagen die Idee, die in diesem Moment geboren wird. Wie bist du da vorgegangen? Hattest du dann schon so eine Art Businessplan in der Tasche oder wie hast du das konstruiert?
Also dieser ganze Prozess hat bestimmt ein Jahr gedauert. Also von, du pass auf, das ist eigentlich echt eine coole Idee, sowas hier in Europa zu machen, in Deutschland zu machen. Wie bin ich dann da rangegangen? Es fängt ja beim Namen schon an. Welchen Namen gibst du dem ganzen Projekt? So wie du schon gesagt hast, also ich hatte von von Design nicht den blassesten Schimmer, außer dass ich gern gezeichnet habe. Ich habe von Textilien keinen blassen Schimmer gehabt, außer dass ich es gern getragen habe. Und so trägt sich das dann durch das ganze Projekt eigentlich durch. Und genauso habe ich mich aber dann auch dran gehangelt. Also ich habe mir tatsächlich viele Gedanken dann über den Namen gemacht, habe dann viel, viel gezeichnet. Habe mir dann im nächsten Schritt Nächte um die Ohren geschlagen und mir irgendwelche Designprogramme beigebracht. Und so ging das Ganze dann Schritt für Schritt immer weiter, bis dann Kontakte zu Schneidern, also zu Produktionsfirmen dann zustande kamen. Und ja.
Lass uns mal erstmal bei dem Namen bleiben. Also nicht jeder weiß, was Rink ist und Rinksuit. Also kannst du das mal einfach so ganz kurz erklären, was das bedeutet, Rinksuit? Und wieso ist es dann der Name geworden?
Ja, wie gesagt, also das war eigentlich das größte Problem. Wie nennen wir das ganze Kind? Und Rinksuit ist es deswegen geworden, ja, wie du schon sagst, also Rink, einfach der Rink, der Bezug, und Suit einfach aus
also
der...
Also Rink ist das Eishockeyfeld, ne?
Ja, genau. Es ist das Eis und Suit ja im Endeffekt das, was du dann trägst. Mhm. Und es ist das, was du quasi im Rink trägst. So der Gedanke dahinter. Erstmal, also wenig spannend, aber prägnant irgendwo und ein Mix aus, die Leute können was damit anfangen, weil ihnen der Name was sagt, aber trotzdem nicht zu platt.
Ja. Hockeywear. Das ist ja dann auch Hockeywear oder keine Ahnung.
Ja, du könntest da auch irgendwelche
Puck-Shirt.
Ja, irgendwie sowas. Also irgendwie also der Spagat, also den hinzukriegen, das war zum Beispiel beim Namen irgendwie eine große Aufgabe. Also nicht zu platt, aber trotzdem noch den Bezug zu haben.
Ist es dir dann wichtig, wenn ich dich unterbreche, aber ist es dir dann wichtig, auch durch den Namen auch ein Publikum nicht gleich auszuschließen, bloß weil es nicht gleich Hockey-affin ist?
Jein, also das war nicht der erste Gedanke, aber ist ein Stück weit richtig. Was ich nicht wollte, war Leute wie mich zu verschrecken. was mich bei einigen Sachen, die es gab oder die es gibt, verschreckt hat, war, dass es zu plakativ war. Weißt du, was ich meine? Also zu plakativ, in your face.
Jetzt kommt Hockey.
Jetzt kommt Hockey, genau. Der Gedanke war, wie bei dem Namen im Endeffekt einen Spagat zu schaffen zwischen etwas in Anführungszeichen coolen und dem Hockeybezug und das Ganze nicht zu platt zu machen. Und das dann auch noch beim Design. Also sprich, du kannst das auf der Straße tragen, aber es soll nicht, die Leute müssen vielleicht ein bisschen, müssen es erst kennen oder müssen erst hinschauen, um zu verstehen, dass das Logo ein Rink ist. Oder verstehst du den Gedanken dahinter? Das ist so ein Spagat gewesen in vielen Sachen.
Also ich finde tatsächlich ist das auch so dezent gemacht, obwohl, also wie gesagt, in einigen Entwürfen sieht man halt den Bulli-Kreis quasi, den Punkt, wo der Puck reingeworfen wird. Aber es ist nicht der ganze Bulli-Kreis. Also es spielt nur so ein bisschen mit den Formen und nie mit zu konkreter Zeichnung von den Dritteln oder so, sondern nur die Form der Eishockeyfläche oder eben so ein Element heraus. Also musste ich auch ein paar Mal hingucken, bis ich es irgendwie ganz gecheckt habe. Aber da hattest du schon längst, also bei mir zumindest, hattest du meine Aufmerksamkeit. Genau, dann hattest du sozusagen den Namen und du hast gezeichnet, aber da würde ich auch gerne noch mal kurz nachhaken beim Zeichnen. Also du sagst, du bist jetzt nicht der große Zeichner, sondern du hast ein bisschen gezeichnet, aber wenn man sich die Sachen anschaut, sehen die schon extrem professionell aus. Also da muss ja doch ein bisschen mehr hinterstecken. Also Understatement hier total, oder?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein Talent. Nein, wie gesagt, es war dann harte Arbeit. Also vom auf dem Stück Papier wirklich einfach Ideen zu kritzeln und das dann wirklich in den PC zu bringen, das war sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Also sich das Handwerkszeug dann beizubringen. Also da sind wirklich einige Nächte draufgegangen und ich habe aber das Gefühl, dass es damals schon relativ gut war und dass das Ganze immer besser wird und es war auf jeden Fall der richtige Weg, auch dieses Design so zu wählen.
Was war dein erstes Shirt, was du designt hast, wo du gesagt hast, jetzt bin ich fertig damit?
Das erste, ich glaube, das rote mit dem Bulli-Kreis, wie du es gerade angesprochen hast, das war, glaube ich, das erste.
Das, was jetzt leider in meiner Größe ausverkauft ist.
Ja, aber für dich leider, für mich gut.
Ja, es ist immer eine Perspektivenfrage.
Ja, so ist es.
Und hast du dann sozusagen erstmal mit einem Shirt angefangen? Also klar, du musst ja natürlich einen Webspace kaufen, die Domain buchen. Also jetzt mal wirklich von der Pike aufgedacht. So, man fängt jetzt so ein Business an. Wahrscheinlich beim Gewerbe angemeldet. Konzession für den Shop und den Space gekauft. Hast du das dann auch selber programmiert? Machst du das selber?
Ja, mittlerweile gibt es da ziemlich gute Lösungen, wo du nicht mehr komplett alles selber programmieren musst, aber selber designt im Endeffekt ja so auf die Beine gestellt. Ja. Aber so wie du sagst, also ich bin da auch ich weiß nicht, ob blauäugig das Ganze trifft, aber doch einigermaßen naiv rangegangen, was das dann doch alles für Arbeit ist. Also es ist ja wirklich, die kleinsten Sachen musst du wirklich erstmal lernen, selber machen. Und das glaubt man gar nicht. Also man denkt am Anfang nicht, wie viel Schritte wirklich dann gemacht werden müssen, bis man wirklich das fertige Produkt dann in der Hand hat.
Was sind denn so kleine Schritte, die man dann, also von denen du vorher nicht gedacht hast, dass du sie gehen musst?
Was sind kleine Schritte? Wie du es gerade gesagt hast, auf der Webseite, also jede kleine Änderung, die du da vornehmen musst, du musst deine Produkte irgendwie in die Website bringen, du musst eine gewisse Lagerhaltung irgendwie haben, du musst ein gewisses Backend dann da haben, gleichzeitig, was sehr, sehr, sehr viel Zeit frisst, ist Social Media mittlerweile. Also es ist mit eins auch der größten Themen. Es ist halt Reichweite. Darum geht es am Ende. Die Leute müssen erstmal wissen, dass es dich gibt, damit sie dann auch irgendwo auf deinen Shop gehen oder am besten daraus irgendwas, ich will jetzt nicht sagen, eine Bewegung wird, aber auf jeden Fall die Leute es auch weitergeben und weiter kommunizieren. Und da fließt oder floss einiges an Arbeit dann auch nochmal rein, weil das auch so ein Punkt ist, wenn du das qualitativ, und das ist ein Punkt, den ich mir auch von Anfang an auf die Fahnen geschrieben habe, ich möchte es qualitativ hochwertig, also so hochwertig, wie ich es kann machen. Sei es die Produkte, sei es ein Foto, sei es der Webshop, egal was, so hochwertig wie es gerade geht. Und gerade bei dem Thema Social Media, Fotos, Videos, musst du da schon echt einiges an Arbeit reinstecken. Und das habe ich komplett unterschätzt an der Stelle.
So, und dann hast du mit einem Shirt angefangen oder hast du gleich mit einer Kollektion angefangen oder wie sah es aus?
Das waren zu Beginn drei Shirts und zwei Caps. Das waren die ersten fünf Artikel.
War dir schon klar, dass du du hast ja heute Hoodies, du hast Shirts, du hast Mützen und die Caps. War dir das schon vorher klar, dass es diese Produkte sein werden? Oder hast du dann sozusagen gedacht, ach, jetzt könnte ich noch einen Hoodie gebrauchen oder so? In welche Richtung hast du da gedacht?
Der Anfangsgedanke war tatsächlich, okay, jetzt machst du drei Shirts, zwei Caps und guckst erstmal, wie es losgeht. Dann kam Corona ziemlich bald.
Dafür müsste man eigentlich immer 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Für den
ja, eigentlich, ja, ja, ja. Ja. und ich dachte mir, okay, Gott sei Dank hast du nicht jetzt mehr gemacht, weil das wird jetzt gar nichts. Und dann ging es aber doch relativ schnell los, dass die Leute einfach andere Produkte dann auch nachgefragt haben. Und so hat sich das dann im Endeffekt stückweise immer aufgebaut.
War das mit Corona für dich so, dass du hast wahrscheinlich deinen Webshop gestartet, hast angefangen so ein bisschen die Kanäle, die Social-Media-Kanäle zu füllen und dann kommt Corona und dann denkst du natürlich, oh Mist, die Leute haben jetzt gerade ganz andere Sorgen als Hockey-T-Shirts zu kaufen. Aber hast du nicht vielleicht auch ein Stück weit durch die rar gewordenen Konsummöglichkeiten auch ein bisschen davon profitiert, dass du auf einmal da warst und den Leuten in der Zeit, wo es kein Eishockey gibt, ihnen das Gefühl verkaufen kannst, dass Eishockey nah an ihnen dran ist, nämlich an ihrem Körper?
Ja, es ist wirklich tatsächlich so. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber es ist so, wie du sagst.
Wir haben uns hier nicht in den Gesprächsfaden vorher ausgedacht, das muss man vorab mal sagen. Also ich stelle tatsächlich jetzt diese Fragen. Einfach so.
Gut geschnitten. Ja. Gut geschnitten ist halb gewonnen. es war wirklich tatsächlich so. Also jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass das, was ich dann da gestartet habe, wirklich einige Leute mitgenommen hat. Und auch in der Zeit, als sie selber nicht Hockey zocken konnten, ein bisschen was von Hockey einfach zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde oder ob es wirklich so war. Es ging dann mit den Followerzahlen auch relativ schnell weiter und auch die Zusprüche, die ich so bekommen habe, waren dann relativ schnell auch sehr gut und auch aus dem Umfeld von den Leuten, die wirklich auch selber mit Hockey zu tun haben. War der Zuspruch da, klar. Der ein oder andere hat dann schon gefragt, ja, meinst du wirklich, das geht hier in Deutschland? Und ich will jetzt nicht sagen belächelt, aber doch einigermaßen skeptisch. Dann teilweise die Leute und dafür hat sich das dann doch sehr, sehr gut entwickelt.
Bist du da froh, eigentlich auch mit einem amerikanischen Produkt, also nämlich Hockey, auf ein bisschen andere Art mal zu leben, arbeitest als so ein typisch deutsches? Weil, also, das ist so eine typisch deutsche Frage, finde ich. Ja, also, ist das denn überhaupt, kannst du das? Man denkt immer so ein bisschen an die Probleme und nicht an die Lösung. Oder an die Möglichkeiten, die sowas eröffnet. Weil, soweit ich das sehe, es gibt jetzt was so Hockeywear, also Freizeitkleidung, die irgendwas mit Hockey zu tun hat und nicht teamgebunden ist, gibt es nicht wirklich viel. Also es gibt noch andere Firma, die das gibt. Aber bei dir ist es halt eben nicht so spielergebunden oder konkret auf dem Verein oder auf irgendein Land oder so, sondern das ist halt einfach sehr allgemein. Und das ist halt, glaube ich, für mich auch sofort die Andockstelle gewesen, dass ich dachte, Mensch, farblich denke ich nicht sofort an, was weiß ich, blau, weiß, rot, die Eisbären und die mag ich ja nicht oder dergleichen, sondern das ist halt einfach angenehm neutral, gedeckte Farben und dann die Andockstelle. Und also das für mich hat zumindest angesprochen und da an Probleme zu denken, ja, irgendwie verständlich, aber antreiben würde mich das jetzt nicht, so eine Kritik oder so eine Meinung.
Nö, also ich, ja klar, du machst ja, ich will nicht sagen, dass mir das den Wind dann aus den Segeln genommen hat oder irgendwie sowas, aber du machst ja natürlich, gerade wenn du einigermaßen viel da reinsteckst, dann machst du natürlich schon Gedanken, boah, ist das jetzt was? Also die ganze Nummer hätte mich jetzt dann nicht in den Ruin gestürzt. Das natürlich nicht, aber es ist ja doch einiges an Arbeit und an Herzblut da reingeflossen. Und dann fängst du natürlich schon das Überlegen an, boah, ja, eigentlich hat er ja gar nicht so Unrecht. So, es könnte natürlich auch voll in die Hose gehen. Mhm. Auf der anderen Seite, so wie du sagst, es gibt wirklich in Europa und wenn man jetzt Richtung Osten schaut, es gibt wirklich wenige, die das machen, sehr, sehr wenige. Mhm. Und was ich festgestellt habe, der komplette Osten ist ein sehr, sehr hockeyverrücktes Völkchen und die lechzen nach sowas. Also es ist wirklich faszinierend und auch echt schön zu sehen. Also es verbindet ja auch ein Stück weit.
Da muss ich mal gleich mal fragen, also wo in welche Länder verkaufst du am meisten?
Momentan ganz klar Deutschland. Ganz klar Deutschland. Dann Österreich, würde ich jetzt sagen. Ja, und dann kommt wirklich schon Russland. Und was mich überrascht hat, war Großbritannien.
What? Das ist ja krass.
Also Großbritannien, die haben da auch ja,
also Bedarf, die haben eine Interesse große Hockeykultur. Also ein Brite von den Eisbären Berlin, Desmond Squire, ich nenne ihn jetzt bei meinem Namen, der hat ja auch im Podcast, wo er mal bei uns war, auch gesagt, naja, Großbritannien ist mehrfacher Olympiasieger oder Weltmeister, keine Ahnung. Also es gibt da schon eine Hockeykultur, aber man denkt natürlich sofort bei Großbritannien, England, denkt man sofort erstmal natürlich an Three Lions und Fußball und so.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht sind die da auch von der Art, wie man Sport lebt, vielleicht näher an dem nordamerikanischen. Ich weiß es nicht. Ich selber weiß so gut wie gar nichts über die britische Eishockeykultur, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Also wie gesagt, du hast ja schon die Produkte erwähnt. Du musst natürlich auch eine gewisse Vorleistung geben. Du musst die T-Shirts irgendwie kaufen. Du musst die irgendwie bedrucken lassen. Du hast ja auch bei deinen Sachen immer so auch kleine raffinierte Add-ons. Also beispielsweise diese kleinen Fahnen, die an den Mützen hängen oder am Pullover, am Hoodie hängt ja auch, glaube ich, auch eine. Und so eine Details, das muss ja auch erstmal als gekauft werden und das muss ja irgendwo gemacht werden. Wo werden denn deine Sachen hergestellt?
Zum größten Teil tatsächlich in Europa. Bei den Caps ist es so, da bin ich noch auf der Suche nach jemandem, der das in Europa machen kann. Zu einem Preis, den ich auch mitgehen kann, das muss ich ganz klar sagen. Wobei das nicht der entscheidende Punkt jetzt bei mir ist. Wo ich aber trotzdem Wert drauf gelegt habe, war, wenn ich eine bessere Qualität zu einem Preis bekomme, der sich nicht wirklich in einem riesigen Maß unterscheidet von dem, wie ich ihn in Asien bekomme, dann werde ich es auf jeden Fall in Europa machen. Nicht, weil ich ein riesen Weltverbesserer bin, einfach nur, weil es für mich ein logischer Schritt ist. Warum sollte ich meine Produkte um die halbe Welt karren? Zu vielleicht Bedingungen, die nicht ganz so optimal sind, wenn ich es in Europa auch machen kann.
Also kommt nur der Rohling vom Cap beispielsweise aus Asien oder wird auch gleich die Stickerei drauf gemacht?
Die sind komplett in Asien gemacht. Also das sind alles wirklich für mich geschneiderte Caps. Das sind keine Rohlinge, die dann veredelt werden.
Da muss man natürlich auch immer darauf achten, dass man dann die Produkte, die man verkauft, dann nicht allzu teuer macht. Also deine Sachen sind definitiv nicht Kickpreise, muss man sagen. Aber ja. Ich kann zumindest jetzt so, Werbegespräch hier, ich kann zumindest sozusagen von meiner Seite aus sagen, dass die Sachen, die ich von dir habe, also ich habe eigentlich habe ich Pulli, ich habe T-Shirt, ich habe Cap und ich habe die Nets, also die Mützen. Alles eine sehr, sehr hohe Qualität. Also war das dann ein Glücksschuss, dass du die gefunden hast? Oder wie lange musstest du suchen, um so ein Cappy Rolling zu finden?
Glücksschuss ist gut gesagt. Also bei den Caps, wie gesagt, die sind in Asien, da ist so ein bisschen Gottvertrauen dann am Anfang dabei gewesen. Auch ein paar unterschiedliche dann testen, bis man dann den richtigen gefunden hat. Da gibt es auch Unterschiede. Da hatte ich das Glück, dass ich einen gefunden habe und der hat selber Forschungen angestellt, hat gesehen, dass ich in diesem ganzen Hockey-Bereich wohl unterwegs bin und hat mir dann von namhaften Hockey-Equipment-Herstellern Produkte gezeigt, die er gefertigt hat. Mhm. Sprich, da wusste ich dann schon, okay, wenn die darauf vertrauen, dann wird es schon einigermaßen passen. So habe ich mich da auf jeden Fall bei den asiatischen Produkten rangetastet. Bei den Hoodies und Shirts, die wie gesagt kommen aus Europa und da ist es einfach ein Stück weit, da kannst du forschen. Also da gibt's Datenbanken, auf denen diese Firmen dann gemeldet sind, dann einfach mit denen in Kontakt treten und dann geht es seinen Gang.
Darf ich fragen, also Europa ist ja groß. Also Europa ist Weißrussland, Europa ist die Schweiz, ist Deutschland, ist Schweden. Wo werden deine Sachen hergestellt? Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich möchte unbedingt die Sachen kaufen, aber uns ist wichtig, dass wir, wo die herkommen?
Zum Teil aus Portugal und ein Teil aus Polen.
Also sozusagen wird dann das T-Shirt auch gemacht?
Das ist komplett. Also das ist wie bei den Caps, das ist im Endeffekt so, das sind Schneidereien, das sind Großschneidereien, einfach Produktionsfirmen für Klamotten. Und die produzieren es dann komplett. Also du machst da, das ist auch was, was man lernen muss, wenn man nicht aus dem Business ist. Das ist wirklich, ich hatte es ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, das ist wirklich ein Sumpf. Also auch teilweise für mich privat ein bisschen, ja, ich will nicht sagen erschreckend, aber doch einigermaßen, ich war ziemlich erstaunt, was das Ganze kostet. Und wenn man dann von Asien oder Bangladesch redet, das ist dann schon erschreckend, ja. Aber du machst Produktionsaufträge, du sagst, was du haben möchtest, stimmst das mit den Firmen ab. Und dann bekommst du ein Muster und dann geht das Ganze in Serie.
Jetzt sind deine Sachen im Shop. Du drückst auf Los geht's, auf den Knopf auf deiner Tastatur. Der Shop geht jetzt online. Du machst es wahrscheinlich nicht wie Homer Simpson, der das erste Mal ins Internet geht und sagt, ich habe jetzt eine Firma gegründet und jetzt warte ich mal, bis irgendeiner mal endlich was bestellt und 2 Jahre später noch gar nichts verkauft. Wie läuft das ab? Also wie muss ich mir das vorstellen, so ein Unternehmen an den Start zu bringen und zu sagen, roll out now? Und ich will aber auch was verkaufen, ich will es nicht nur zeigen.
Auch da, das ist auch wieder ein Spagat zwischen wie viel Geld gebe ich aus für Werbung, für Sponsorings und alles ringsrum und gehe dann natürlich auch in Vorleistung. Was erlaube ich mir da und auf der anderen Seite, was bekomme ich da zurück? Was ich gemacht habe, war wirklich viel über Social Media. Es geht ja immer noch viel über Social Media. Ein großer Punkt ist dann natürlich Sponsoring.
Also Sponsoring, dass du gesponsert wirst? Oder dass du, also Sponsoring, dass du Leute sponsorst?
Genau.
Okay. Ja. Wie geht man, warte mal, ich muss mal kurz schon bei Social Media einhaken. Wie gehst du da vor? Also gehst du dann in Facebook-Gruppen, hashtagst du Vereine oder wie bei Instagram oder wie läuft das? Wie machst du das?
Alles, was es gibt. Also du kannst es, glaube ich, studieren. Also du kannst Social Media Marketing studieren. Das ist ein ultra weites Feld, auch echt interessant. Und genauso wie du gesagt hast, also du probierst alles Mögliche an Hashtags aus, du probierst aus, dein Content so hochwertig wie möglich einfach zu machen, dass die Leute lang draufbleiben, dass irgendwie die Instagram-KI merkt, okay, du hast guten Content, du bindest ein Stück weit User. Und darüber wird es einfach oder sollte das Ganze mehr werden. Und das sind einfach Sachen, die jedes Unternehmen macht, einfach um wie gesagt, Reichweite zu generieren, weil am Ende müssen die Leute ja von dir wissen. Und das war da der erste Schritt.
Und hast du das alles alleine gemacht oder hast du auch da schon Leute gehabt, die dich dabei begleitet haben?
Was Social Media betrifft, also die ganzen Posts und den Inhalt zum größten Teil wirklich alleine gemacht. Ich habe einen guten Kumpel hier in Ingolstadt, der mir sehr viel unter die Arme greift, gerade was hier in dem Raum, in der Eishockey-Community, was das betrifft, mich da unheimlich unterstützt und auch über Social Media sehr, sehr viel macht, da einige Türen öffnet. Das ist Gold wert. Und wie gesagt, er macht das alles nur, weil es gut findet, weil er die Idee gut findet. Und das ist wirklich Gold wert. Das ist grandios. Und ansonsten ist das alles Handarbeit, ja.
Und das quasi der Schatz ist ja wahrscheinlich in der Eishockey-Szene vergraben. Lass mal zu dem Sponsoring kommen. Also gehst du dann, schickst du eine Mail an, hallo, lieber EAC Ingolstadt, ich habe hier Shirts und Basecaps, wollt ihr euch das mal angucken? Liebe Grüße, euer Hajo. Keine Ahnung, wie läuft sowas?
Man kann sich es ähnlich vorstellen. Man kann sich es ähnlich vorstellen. Also es ist jetzt nicht nur beim ERC Ingolstadt oder bei sonst wem. Es geht ja auch viel um Testimonials, wo du sagst, irgendwelche Profisportler, denen du das Ganze einfach vorstellen möchtest. Aber ja, ich bin dann so vorgegangen, dass ich die Leute einfach angeschrieben habe, probiert, den Leuten so wenig wie möglich auf die Nerven zu gehen, ihnen mein Produkt, meine Idee, die hinter dem Ganzen steht, näher zu bringen. Näher zu bringen, dass es das vielleicht in der Form noch nicht gibt, dass Unterstützung wert ist. Mhm. Und so bin ich, wie gesagt, bei Profisportlern herangegangen, bei Vereinen, alles, wo man vielleicht eine Kooperation eingehen könnte.
Ich habe jetzt hier bei mir auf dem Zettel stehen zwei Punkte. Erste Erfolge und Schwierigkeiten. Inwiefern ging das bei dir Hand in Hand oder was kam zuerst?
Ja, ich hab heute tagsüber so ein bisschen das Ganze nochmal Revue passieren lassen, auch das letzte Jahr, nicht in Vorbereitung auf den Podcast, aber so als Anlass vielleicht. Und ich könnte dir tatsächlich nicht sagen, was jetzt was der größte Erfolg wäre. Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt mit dem ERC Ingolstadt, diese Kooperation ist grandios. Also nach einem Jahr so eine Kooperation, das ist, können glaube ich nicht viele von sich sagen, ohne dazu jetzt übertreiben zu wollen. Klar, das ist ein Riesending, das bleibt ein Riesending. Es ist wunderbar, wenn du deine Cap oder deine Mütze irgendwie im Fernsehen siehst, dann das ist schon echt ein Wahnsinnsgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie sieht das aus? Also die Spieler tragen dann bei den Interviews deine Caps, deine Shirts, deine Mützen oder auch wenn sie Social Media machen in der Kabine oder was ist die Kooperation? Also wie sieht das aus?
Es ist da vertraglich im Endeffekt, es wird zur Verfügung gestellt, sagen wir so. Es sind Mützen und Caps, die einfach zur Verfügung gestellt werden, einfach um eine Teamline zu haben. Alles, was darüber hinaus passiert, also jedenfalls das, was die Spieler machen, ist für mich schön, ist aber nicht irgendwie vertraglich geregelt. Das sind andere Punkte im Vertragswerk, die da festgeschrieben sind, aber mit den Spielern an sich, das ist, deswegen freut es mich eigentlich umso mehr, wenn jetzt jemand im Interview oder auf der Bank oder wie auch immer da so ein Cap oder so eine Mütze aufhat, weil er muss es nicht machen. Hm. Und das ist ja eigentlich immer so das größte Lob, wenn jemand etwas freiwillig macht.
Ja. Kann ich verstehen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt, was ich eine Handballlinie auf den Markt bringen und mache Handballshirts, und ich höre jetzt diesen Podcast und lass mich mal davon, ja, hör mal genau zu, ob das dann überhaupt auch einen Effekt hat, ob ich durch so eine Social Media Arbeit oder wenn so ein Verein dann meine Sachen trägt, ob es dann auch einen Effekt gibt. Gibt es dadurch dann tatsächlich mehr Verkäufe?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt mehr Verkäufe, es gibt mehr Follower. Wie gesagt, es ist ja nicht so, also die Leute müssen erstmal wissen, dass sie dir followen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist ja, woher sollen sie es kennen? Also es hat auf jeden Fall einen Impact. Das ist auf jeden Fall so. Vielleicht einen geringeren als man das jetzt denken würde, aber es hat auf jeden Fall Impact, ja.
Und was hattest du für Schwierigkeiten, also innerhalb des ersten Jahres? Also was sind so Punkte, wo du sagst, damit habe ich nicht gerechnet, damit musste ich erstmal umgehen lernen? Ist es vielleicht auch so eine emotionale Sache, dass so ein Ding wie eine Firma, wie ein Label, wie ein Name, wie Wingsuit einen permanent umgibt, dass man eigentlich permanent auch am Wochenende eigentlich immer damit sich auseinandersetzen muss?
Auf jeden Fall. Also das ist ein Punkt. Aber du kommst ja aus der, Das hört sich jetzt doof an, aber du kommst aus der Nummer nicht raus.
Also, Schlimmeres.
Ja. Weißt du, also, es, so wie du sagst, es umgibt dich ständig. Es macht brutal viel Spaß. Das kann ich sagen. Und es sind vielleicht kurz bevor ich auf die Schwierigkeiten eingehe, noch zu den Erfolgen. Es ist, ich würde es als Erfolg sehen, was ständig kommt. Also, ich hätte mir vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich jetzt bei jemandem im Podcast sitze. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das mit dem ERC klappt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal mit irgendwelchen Profisportlern mich austausche zu irgendwelchen Sachen. Oder lauter solche Sachen. Die Leute, die ich jetzt in dem Jahr kennenlernen durfte, die Erfahrung, die ich da machen durfte, das war äußerst positiv. Also wirklich mal fernab von jeglichem monetären oder wie auch immer, also die Erfahrungen, das ist unglaublich. Also das da gibt es keinen Erfolg, den ich jetzt da rausheben wollen würde. Also da, ich hoffe, dass da noch ganz viele oder dass es weitergeht, dass da wirklich immer mehr solche Sachen kommen und dann
ist auch eine Reise,
das Ganze, ne, schon ins Rollen.
Eine permanente Reise, auf die man sich selber sozusagen begibt
und
und weiß nicht, wo man morgen landet. Also so ein schöner Roadtrip.
Ja, genau. Also ich vor einem Jahr, ich hätte mir niemals gedacht, dass das jetzt so dass es so sein würde. Also wie gesagt, mit allem, was so passiert ist, in jeglicher Hinsicht. Und wenn du sagst, Schwierigkeiten sind viele. Also eben haben wir über die Produktion gesprochen. Diese ganze Textilwelt ist wirklich ein Sumpf, ich habe es eben schon gesagt, das sind viele Leute unterwegs, die einfach Leute, die keine Erfahrung haben wollen, über den Tisch ziehen wollen. Wenn jemand sagt, er möchte ein neues Label aufbauen, dann sind sehr viele Leute da, die viele Tipps haben und am Ende eigentlich nur die Kohle und dann stehst du da. Das sind Schwierigkeiten, dass so das Ganze, dass du da nicht wirklich auf die Nase fliegst.
Und bist du in so eine Falle getappt?
Jein. Ich hatte bei einem T-Shirt hatte ich das Problem, weil ich eben so ein kleiner Fisch war, dass ich da in der Produktion immer weiter zurückgeschoben wurde und dann irgendwann war es dann so, dass dann gar keine Antwort mehr kam oder das Geld schon überwiesen war. Also solche Geschichten, wo es dann aber ich meine, auf solche Leute kann man immer wieder reinfallen. Also das sind Themen, oder wie du es eben schon angesprochen hast, das ist natürlich so, dass ich das Ganze nebenberuflich mache. Das ist jetzt geht's gerade wieder in so ein ruhigeres Fahrwasser, weil man einfach so eine gewisse Routine bei einigen Sachen bekommt. Aber gerade am Anfang habe ich mir da einige Nächte um die Ohren geschlagen. Das sollte man am Anfang dran denken. Das schlägt ja auch ganz schnell ins Privatleben über.
Würde ich gerade sagen, also deine Frau muss ja auch eine relative Take-Shit-Grenze haben, dass sie es erträgt, dass du dauernd die Nächte um die Ohren schlägst, um irgendwas am Webshop zu bauen oder irgendein Design zu machen oder irgendwas vorzubereiten. Permanent auch wahrscheinlich am Wochenende, du fährst mit ihr in die Berge und dann, oh Mann, ja, jetzt komme ich gerade auf so eine Idee und sie kann es eigentlich gar nicht mehr hören. Hör doch mal auf, jetzt ist Wochenende. Lass doch mal Skifahren oder so.
Ja, es ist tatsächlich so. Also bis jetzt, es ist, ich habe sie noch nicht an den Punkt gebracht. Glücklicherweise. Nee, sie macht da brutal mit. Also hält mir da auch immer den Rücken frei und sagt mir, dass sie da stolz ist auf das Ganze. Und das ist unglaublich, muss ich auch sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, weil ich glaube, so kann man das nicht die nächsten 30 Jahre durchziehen. Das ist auf jeden Fall so.
Naja, also ist natürlich, jetzt kommen wir ja, also jetzt sind wir sozusagen erstmal noch kurz auf dem Status quo. Also bevor wir in die Zukunft mal blicken, ja, wie es in den nächsten 30 Jahren weitergeht. Aber also ich bin jetzt auf dich gestoßen über diesen Desmond Squire. Und über das Basecap, was er oft trägt, was ich, ja, wie gesagt, ansprechend fand. Und dann klickt man rauf und man denkt, Habe ich das nicht schon vorher irgendwo mal wahrgenommen, irgendwo im Internet? Also es ist ja krass, auch wie Social Media einen auch unterbewusst irgendwie dauernd triggert und wo man denkt, habe ich das gesehen oder vielleicht habe ich es auch schon irgendwo mal wahrgenommen, keine Ahnung, in irgendeiner Form. Und da muss man auch aufpassen, war das das, war es die Firma, war es dies und jenes? Naja, so wird es wahrscheinlich jetzt auch vielen Leuten gehen, ne? die jetzt mit dir irgendwie in Kontakt treten oder einfach mal was bestellen. Aber was ist jetzt so der, so nach einem, sagen wir mal einem Jahr, dass du jetzt hinter dich gebracht hast mit Wingsuit? Wo stehst du heute? Wie weit bist du gekommen?
Wie weit bin ich gekommen?
Kann man das irgendwie so allgemein sagen?
Es ist eine gute Frage. Manchmal glaube ich es selber nicht zu wissen, weil eine lustige Anekdote, mich hat letztens ein Kumpel angerufen, der wohnt in Landshut und der hat anscheinend jemanden bei sich in seinem Haus wohnen, der auch spielt. Und er hat den Spieler, der spielt bei den Landshutern wohl, hat den gefragt, ja, kennst du hier Wingsuit? Sagt er das was? Und der meinte, ja, kenne ich. Ist ein Name für mich. Und das hat mich irgendwie erschreckt, weil ich dachte, ja, okay, wahrscheinlich kennen das Ganze hier in Ingolstadt mittlerweile, weil ich den Leuten so auf den Nerv gehe, ein paar Leute. Und dann vielleicht noch ein paar Leute über Instagram, aber dass dann wirklich du random jemanden ansprichst und ja, klar, kenne ich. Logo. Das hat mich schon verwundert. Und manchmal glaube ich, ich weiß selber nicht, wie viele Leute das Ganze kennen. Deswegen, ich weiß es nicht, wo stehe ich? Ich hoffe, ich stehe erst am Anfang. Also ich bin auf jeden Fall an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich möchte es weiter. Also ich möchte gucken, was passiert, wenn ich es noch weiter treibe. Und das ist momentan der Punkt.
Ja. Der Punkt, den du gerade gesagt hast mit dem Nachbarn oder mit dem Menschen, der gesagt hat, ja klar, kenne ich. Wingsuit kenne ich. Merkst du das auch selber, dass Leute dich vielleicht auch schon auf deine Sachen ansprechen? Also trägst du deine Wingsuit-Sachen selber?
Ich trage selber, ja.
Okay, und wenn du Leute triffst, irgendwo in einer Firma oder auf der Straße, gibt es Leute, die sagen, ey, das sieht ja cool aus?
Also gerade bei den Caps, die haben jetzt zum Teil ein bisschen knallige Farben und da ist mir schon ein paar Mal passiert, so ey, eigentlich geiles Cap, so, und die wussten nicht, dass ich dahinter stehe. Es ist dann schon, es ist genauso wie eben die Anekdote mit dem Cap im Fernsehen. Das sind so Sachen, die lassen einen das dann auch nochmal einfach weitermachen. Und das gibt dann wieder Wind unter die Flügel.
Ich kann zumindest aus meinen, also ich habe dieses weiße T-Shirt mit dem zugefrorenen See und mit den Bergen. Da hat mich der Lieferant, der bei uns in den Weinladen immer Brioche liefert, ja, der meinte, das ist ein Russe übrigens auch, der meinte so gestern, das sieht ja cool aus, was ist das denn? Ich so, ja, das ist ein Hockey-Bode-Label. Er so, cool. Und heute hatte ich den roten Hoodie an und meine Kollege meinte, oh, die Farbe steht ja aber gut. Also die und meine Frau mag es auch und die mag sonst überhaupt nicht so Caps und Sportklamotten. Also insofern, also das kann ich zurückgeben, das kommt zumindest in meinem Umfeld ganz gut an. Aber das muss einen noch wahnsinnig stolz machen, wenn man so Mails bekommt, irgendwie, hey, tolle Sachen und weiter so. Und
auf jeden Fall. Oder auch wenn du Leute in der Stadt damit rumlaufen siehst und.
Echt, das siehst du auch, Leute in Ingolstadt dann rumlaufen mit deinen Sachen?
Ja.
Da würde ich ja Gänsehaut bekommen. Du bist Musiker und dein Lied läuft im Radio. Das muss doch cool, wahnsinnig geil sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ziemlich cool, ja.
Und wohin geht die Reise? Also wir jetzt überlegen wir mal, also kommen jetzt neue Rubriken, machst jetzt auch noch anderes Merchandise, Tassen, Poster oder bleibt es bei den Klamotten? Wenn ja, was kommt da noch und was sind so die nächsten Projekte, was sind so die nächsten Steps, auf die du dich jetzt schon vorbereitet hast, auf die wir uns jetzt auch vorbereiten können?
Also es wird jetzt auf jeden Fall eine Sommerkollektion geben. eine kleinere. Da gibt es dann nochmal Shirts und Caps, alles, was dazugehört. Und dann mal sehen. Also der Plan ist, es kommt immer drauf an, auf die Resonanz natürlich, wie es da weitergeht. Aber der Plan ist dann schon auch wirklich das Sortiment auszuweiten. Und dann auch nicht nur so Basics, sage ich jetzt mal, wie Hoodies und Shirts und Caps zu machen, sondern wirklich dann vielleicht auch mal in Richtung Hemden und andere Geschichten nochmal zu gehen, wirklich vielleicht ein Stück weit sogar in Richtung Mode nochmal ein bisschen weg von der sportlichen Shirt- und Hoodie-Geschichte.
Also
aber mal sehen.
So ein Business-Ding halt auch noch vielleicht. Also
Business-Klamotten. Eher in den Freizeit-Look noch ein bisschen mehr zu gehen. Also irgendwelche Karo-Hemden, irgendwelche Strickgeschichten,
ja.
Sowas, Jacken vielleicht noch. Aber da, wie gesagt, da muss man jetzt erstmal gucken, wie die Resonanz ist. Vor allem bin ich da gespannt, wenn jetzt hoffentlich die nächste Saison dann regulär startet, wie sich das dann entwickelt, weil bisher war ja wirklich alles unter dem Stern wieder 5 € ins Phrasenschwein Corona. Da bin ich dann echt gespannt. Also davon hängt es natürlich auch immer ein Stück weit ab, wie es weitergeht, kollektionstechnisch.
Ich bin wahnsinnig gespannt, vor allem, weil ich auch denke, so, ja, ich habe jetzt fast den halben Webshop leer gekauft plane auch schon die nächsten Anschläge auf dich.
Sehr schön.
Ja. Es gibt ja dieses eine blaue Basecap. Ich mag ja diese flachen Schirme zum Beispiel. Das ist so mein Ding. Und da kannst du demnächst wieder was erwarten. Also wo findet man dich, wenn man jetzt im Internet sagt, ey, das klang jetzt super interessant und ich möchte mir das mal anschauen, wo findet man dich?
Man findet uns hauptsächlich unter www.ringshockey.com. Das ist die Main Domain, wie man so schön sagt. Ansonsten sind es mittlerweile auch einige regionale Hockeyshops, wo man uns findet. Das ist beispielsweise in Wolfsburg gibt es die Sharp Brothers. Vielleicht wird das jetzt auch wirklich interessant, wenn man demnächst mal wieder vor Ort shoppen kann. In Mannheim, in Augsburg, hier natürlich in Ingolstadt.
Also weit gestreut.
Pignitz. Ja, doch, auf jeden Fall, ja.
Also wäre das vielleicht auch so ein Gedanke, also tatsächlich in jedem Eishockey, also DEL-Standort quasi irgendwo im Shop auch vielleicht vom Verein zu sein, um da immer mal ein Shirt hängen zu haben?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil Social Media ist die eine Geschichte. Die andere Sache ist halt gerade bei den Fachhändlern, da kommt das Klientel einfach rein. Da kann man sich das angucken, da steht vielleicht dann ein Aufsteller oder sowas, da kommt man mit den Leuten dann direkt in Kontakt. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sehen die Leute das Zeug dann auch nochmal. Also das ist ein wichtiger Punkt, ein ziemlich wichtiger Punkt, gerade wie eben schon gesagt, damit die Leute wissen, einfach, das ist da, ist präsent.
Ich bin extrem gespannt und Leute, kauft das Zeug aus dem Shop weg, in allen Größen. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder so, schreibt doch Hajo mal eine Mail. Ich glaube, der freut sich über jede Art von Response.
Auf jeden Fall.
Wunderbar.
Lob, Kritik, Fragen, alles herzlich willkommen.
Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt die Klappe zu und ich sage noch ganz kurz, dass wir auch bei irgendwo im Internet zu finden sind, bei plansport.de beispielsweise und Facebook, Instagram und bei Twitter motzen wir auch immer gerne rum. Und Mensch, Hajo, die Zeit ist gerast. Ja? Wir könnten jetzt wirklich noch Stunden weiter in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das wird dann auch wahrscheinlich zum Zuhören zu anstrengend. Aber nein.
Es wird kalt hier in der Garage.
Oh ja, stimmt. Und den Motor anmachen kann gefährlich werden. Ja. Mensch, dann danke ich dir erstmal sehr, dass du den Weg zu uns in den Podcast gefunden hast und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Projekt und mit deiner Firma und vor allem, dass du gesund bleibst und deine Familie.
Herzlichen Dank, ebenso. Danke. Genau.
Liebe Leute, und das war's für heute. Und ja, nächste Woche, glaube ich, ist nochmal das Thema Eishockey. Und seid gespannt, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, kann ich schon mal verraten. Was es ist, erfahrt ihr nächste Woche. Ja, Hajo, bleibt gesund und mach's gut.
Du auch.
Tschüss, Leute. Ciao.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.